Thomas Mann, Marlene Dietrich, Bertolt Brecht, Vicky Baum oder Fritz Lang, etliche in Deutschland erfolgreiche Künstlerinnen und Autoren, mussten während des Zweiten Weltkriegs ihre Sprache verlassen, ihr Publikum verlassen und sie fanden Zuflucht an der Westküste der USA. Hollywood, Kalifornien, wie großartig klingt das denn? Aber es war kein Leben im Paradies. Viele von ihnen sind ins Visier des amerikanischen Geheimdienstes geraten, sie wurden überwacht und verfolgt. Und Jan Jekal zeigt uns genau das in seinem Buch Paranoia in Hollywood. Damit ist er nominiert für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Willkommen und Glückwunsch zur Nominierung, Herr Jekal.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Wow, das ist Ihr erstes Buch und Sie wurden prompt nominiert. War das eine Überraschung für Sie? Sie können auch sagen, wenn nicht.
Nee, ich bin fest davon ausgegangen. Es war eine sehr schöne Überraschung, eine große Freude. Und es ist also natürlich toll, mit dem ersten Buch dann gleich so zu starten.
Und dann setzt natürlich so ein Rummel ein, wie beispielsweise ein Interview hier bei uns. Wie sind Sie zu Ihrem Thema gekommen? Also die deutschsprachigen Emigrantinnen und Emigranten in Hollywood in dieser Zeit.
Ja. Also da könnte ich jetzt auch schon die ganze Sendezeit sprengen.
Nein.
Also Hollywood immer schon ein Sehnsuchtsort von mir. Gerade das alte Hollywood, also die Filmindustrie der 30er, 40er, 50er Jahre. Also schon seit frühester Kindheit ein Leidenschaftsthema. Und später kamen dann Leute wie Thomas Mann und Bertolt Brecht hinzu, die mich privat interessiert haben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die waren ja alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Aber irgendwie habe ich noch gar nie ein Buch gelesen, wo das so erzählt wird, als großes Ensemble, alle gleichzeitig, wie die sich gegenseitig inspiriert oder provoziert haben. Und das wollte ich dann gerne selbst schreiben, dieses Buch.
Dann lassen Sie uns mal da beginnen, wo auch Ihr Buch beginnt, nämlich der Hausnummer 165 Marbury Road. Und ich zitiere mal, in Santa Monica zwischen Zitronenbäumen und Zypressen an einer kurzen, kurvenreichen Straße mit Blick auf den Pazifik steht das Haus von Salka Viertel. Ein Bach fließt nahe dem Grundstück, durchquert die Magnolien und die Feigenbäume auf dem Weg zum Ozean. Welche Rolle spielt dieses Haus und welche Rolle spielt die Hausherrin?
Salka Viertel war eine Drehbuchautorin, aber vor allem kann man vielleicht sagen, war sie eine Netzwerkerin, klingt so doof, klingt so modern, aber sie hat Menschen zusammengebracht. Sie war
Saloniere
ist ein sehr schönes Wort. Ja, das klingt sehr viel besser als Netzwerkerin. Und deswegen hat sie mich total fasziniert für dieses Buch, weil so viele meiner Figuren dort auftreten, in diesem Garten, in diesem Wohnzimmer, an ihrem Klavier, in ihrem, an ihrem Kamin. Und sie hat ganz viele Leute zusammengebracht und sie war aber auch eine sehr politische Persönlichkeit, hat sich schon früh in der Hollywood Anti-Nazi League engagiert, also hat schon früh darauf aufmerksam gemacht, das war ja in den USA überhaupt kein populäres Thema, so in den 30er Jahren zu sagen, passt mal auf, die Nazis, die sind ganz gefährlich und da sollten wir als Amerikaner auch was gegen tun. Also so ging das los, also eine sehr faszinierende Persönlichkeit.
Und die versammelt dann Menschen, die Filmemacher waren. Sie ist verheiratet mit dem Regisseur Bertolt Viertel. Komponisten kommen, Schriftsteller, Schauspielerinnen. Viele sind jüdischer Herkunft. Wie homogen oder heterogen ist diese Gruppe? Sie haben ja vorhin schon gesagt, da gibt es befruchtende Zusammenarbeit, aber auch Provokationen. Die ziehen nicht alle an einem Strang.
Nee, das ist wahr. Ich meine, sie teilen natürlich alle das Schicksal, dass sie vor den Nazis geflohen sind und das schweißt sicher sehr zusammen. Aber zugleich hat Salka Viertel arme Leute aufgenommen, reiche Leute aufgenommen. Sie war eigentlich immer daran interessiert, Leute, die sie inspirierend findet, die irgendwie Künstler sind, zusammenzubringen. Aber das waren dann ganz verschiedene, also auch politische Überzeugungen. Also jemand wie Thomas Mann hat über den Krieg anders nachgedacht als Bertolt Brecht oder so. Und die sind sich auch richtig haben sich richtig in die Haare gekriegt. Und das ist dann auch zum Teil bei Salka Viertel zu Hause passiert, dass die sich dann wirklich angebrüllt haben.
Mhm. Waren ja auch schon zuvor nicht im selben politischen Lager, wie so sollten sie es dann im Exil sein. Nun suchen all diese Personen, die ich benannt habe, in dieser Region Schutz. Das leuchtet natürlich ein, wenn man irgendwie zu tun hat mit Filmindustrie. Mhm. Wenn man allerdings ein Thomas Mann ist, der mit Haut und Haare der deutschen Sprache verschrieben ist, ergibt es auch gleich schon wieder weniger Sinn. Warum ist diese Region da so prägend?
Mhm. Also ich denke, dass sie für ganz viele Menschen schon damals dieser Sehnsuchtsort war. Hollywood, LA, Kalifornien.
Bigger than life.
Ja, genau. Und ich meine, das... Ein großer Vorteil war natürlich, dass im Gegensatz zu New York oder Chicago war das nicht so dicht besiedelt. Ne? In den 30er Jahren, 40er Jahren waren da noch nicht so viele Menschen. Allerdings waren schon Leute wie Salka Viertel da oder Ernst Lubitsch, der Filmregisseur. Also Leute aus der deutschsprachigen Kulturwelt, die sich da total etabliert hatten. Also man hat dort Anschluss gefunden, man hat dort Platz gehabt, mehr Platz als in New York, und dass die Sonne immer scheint, ist auch nicht so verkehrt.
Ich möchte noch mal was zitieren von Theodor W. Adorno aus einem Brief, der beschreibt die Landschaft, die offenbar für viele sehr prägend ist, folgendermaßen. Die Proportion von Bergen und Meer erinnert zunächst stark an die französische Riviera, nur dass es nicht aufgeteilt und privé ist, sondern viel großliniger und offener. Die Gestalt der Berge selber aber erinnert mehr an die Toskana. Also das klingt nach einer sehr großzügigen Idylle. Ne? Everything is bigger in the US trifft da auch auf die Landschaft zu. Bleibt es bei diesem paradiesischen Eindruck oder funktioniert das dann lang- und mittelfristig nur für manche?
Also wie mein Buchtitel Paranoia in Hollywood schon nahelegt, diese Stimmung des Misstrauens, diese Nervosität, diese Paranoia eben, die wird im Laufe der 40er Jahre die Erfahrung ganz vieler Exilierten prägen. Und das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte, wie erst Hollywood, Kalifornien dieser Ort der Rettung war und wie sich der dann verwandelte zu einem Ort der Verfolgung.
Und ich bin weiter im Gespräch mit Jan Jekal. Er hat das Buch Paranoia in Hollywood geschrieben. Willkommen nochmal.
Hallo.
Und Sie haben uns gerade beschrieben, wie diese elysischen Zustände in Hollywood umkippen und die Paranoia Einzug hält. Und Sie zeigen das unter anderem am Beispiel von Bertolt Brecht und Helene Weigel. Inwiefern war deren Leben in Hollywood beschwerlich?
Also Bertolt Brecht und Helene Weigel hatten in Hollywood keinen Publikum, kein Standing, also sind als Stars sozusagen angekommen. Also in Deutschland waren sie Stars und in Hollywood kannte sie niemand. Und Bertolt Brecht natürlich auch ideologisch nicht unbedingt der Traumfabrik Hollywood nahe. Also der hat sich da schon sehr gestoßen an ganz vielem, hat aber trotzdem auch ein Drehbuch geschrieben für einen Fritz-Lang-Film. Also das ist auch eine Geschichte, die ich erzähle, wie die beiden den Film Hangman Also Die gemacht haben. Aber Leute wie Brecht, also die wirklich sehr links waren und die dann auch von den amerikanischen Behörden als sehr links aufgeführt wurden, die haben dann im Laufe der 40er Jahre den Druck, also politische Repression, wirklich zu spüren bekommen. Also im Laufe der 40er Jahre, zuerst waren die USA und die Sowjetunion ja noch Alliierte im Kampf gegen die Nazis, aber nach Ende des Krieges fiel das dann sehr schnell wieder zurück in die alten Blöcke sozusagen, und die Leute, die man dann irgendwie als links vermutete oder auch als Kommunisten gar, die gerieten dann ins Visier der Behörden und deren Telefone wurden angezapft, deren Mülleimer wurden durchsucht.
Lassen Sie uns nochmal vor die Mülleimer zurückgehen. Wie kommt es? Wieso sind die Behörden so interessiert und denken, das könnten Enemy Aliens sein, da lauert die rote Gefahr.
Ja, also das ist genau diese Paranoia, ne, die im Buchtitel ist. Also es ist nicht rational, es ist eine psychologische Situation eigentlich, ne, eine hysterische Situation. Die Angst vor der Unterwanderung, die Angst, dass die Sowjetunion feindliche Spione platziert hat und dass halt diese Menschen, die vor den Nazis geflohen sind, dass die eigentlich kommunistische Agenten sind, dass die eigentlich nur in den USA sind, um das Werk der Sowjetunion zu verbreiten.
Stimmt das denn, zumindest in Ansätzen, konnten sie feindliche Spione ausmachen?
Nein, also das handelt sich wirklich um eine Projektion, um ein paranoides, um eine Verschwörung, also die auch von dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover durchaus ausging. Also der hat wenig anderes gemacht, als kommunistische Spione zu vermuten. Es stimmt sicher, dass Leute, auch wie der Komponist Hans Eisler, der eine große Rolle spielt in meinem Buch, dass man die schon als Kommunisten bezeichnen kann oder den Kommunisten sehr nahe. Aber das muss man sagen, war ja auch nie illegal. Das ist ja keine Straftat oder so. Und irgendwie Spionageaktivitäten sind völliger Quatsch.
Thomas Mann, der schreibt dann zum Beispiel an Agnes Meyer, Miteigentümerin der Washington Post: Ich wollte Sie persönlich noch manches fragen, was meine Stellung als Enemy Alien betrifft. Bin ich eigentlich einer? Eigentlich bin ich ja pretty friendly. Also tatsächlich, während des Zweiten Weltkrieges sendet er ja seine Botschaften nach Deutschland, denen, glaube ich, schon zu entnehmen war, dass in Thomas Mann jetzt keine rote Gefahr lauert. Hatten die Menschen, die ja auch prominent waren, wenn auch im Exil, Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen?
Ja, sie haben es versucht zumindest. Also es gibt einen Zusammenschluss, den ich ganz besonders fand. Filmleute, also um den Regisseur William Wyler, der heute nicht mehr so bekannt ist, aber der hat zum Beispiel Ben Hur gemacht in den 50er Jahren. Also der war einer der, also der war der Steven Spielberg seiner Zeit sozusagen. Der hat seine berühmten Freunde in Hollywood zusammengetrommelt und das Committee for the First Amendment gegründet. Und das war als dann schon der Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, wie es hieß, also vom Abgeordnetenhaus, als der dann schon nach Hollywood gekommen war und Vorladungen verteilt hat und Leute nach Washington, also Leute wie Eisler und Brecht ja auch nach Washington beordert wurden, da hat dann Wyler und das Committee for the First Amendment, die haben sich dann gewehrt, die haben dann eine Radiosendung aufgenommen, die haben Texte geschrieben, die haben versucht, engagiert Arbeit zu machen, um dieses repressive Klima so ein bisschen zu dem was entgegenzusetzen, ne? Aber das, wie ich dann zeige, war nicht möglich.
Sie haben für das Buch in Archiven in Los Angeles recherchiert. Was ist das? Jetzt kommt ein superlativ aufschlussreichste Dokument, das Ihnen vor die Augen gekommen ist.
Also dieser Aufenthalt in L.A. war fantastisch und alle Archive haben sich also riesig gefreut über mein Interesse und haben mir alle Boxen präsentiert. Ich fand besonders interessant unveröffentlichte Drehbücher und Notizen von Fritz Lang, dem Regisseur, der viele Filme nicht machen konnte und wie ich zeige, weil sie durchaus politisch brisant waren oder weil man Parallelen herstellen konnte zum repressiven Klima seiner Zeit. Und da bin ich auf Drehbücher gestoßen, wo er wirklich über 30, 40, 50 Seiten ausführlich die Handlung der Filme beschreibt. Also da hat sich ganz viel Gedanken gemacht und da erzähle ich diese Geschichten so ein bisschen nach und zeige auf, inwiefern die inspiriert sind von dem Klima, in dem er gelebt hat.
Und dieses Klima lässt sich beschreiben als Paranoia in Hollywood. Und das ist auch der Titel des Sachbuches von Jan Jekal. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten zwischen 1941 und 1953. Der Band ist bei Mattes und Salz erschienen und nominiert als Sachbuch zum Preis der Leipziger Buchmesse. Es gibt auch für Sie die Gelegenheit, Jan Jekal im Gespräch zu erleben. Am Dienstag, am kommenden Dienstag, das ist der 10. März im LCB am Wannsee. Und ich bedanke mich für den Besuch bei uns.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.